Ja, innehalten, Bilanz ziehen, zurückblicken, ist nicht unbedingt etwas, was wir gerne machen. Und stelle das immer wieder fest, dass das eigentlich eine unbequeme Sache ist. Für einen selber, aber auch bei anderen Menschen, dass man so das hört, was soll das bringen? Wenn man sich nichts vornimmt, dann kann man auch nicht enttäuscht werden. Ich denke, wir laufen Gefahr, mutlos zu werden, wenn wir zurückblicken. Und das muss man sich ja auch dessen bewusst sein und auch irgendwo gefasst sein. Weil unser Versagen und unsere Unvollkommenheit, die laufen auch Gefahr, dass wir drin hängen bleiben und dass da irgendwie nicht rauskommen aus diesem Loch. Vielleicht gibt es aber auch die Gefahr, dass wir uns rühmen, weil wir ein bisschen besser als der Durchschnitt abschneiden. Ich glaube nicht, dass es die Mehrheit von uns betreffen würde, aber es mag auch Menschen geben, die bei einer Bilanz mit breiter Brust herausgehen. Das ist sicherlich nicht die Mehrheit. Sicherlich neigen wir eher dazu, von uns aus, generell vielleicht sogar, gibt es Menschen, die von ihrem Naturell, von ihrem Charakter her, eher das Negative sehen. Eher die Dornen anstatt die Rose oder sagen, das Glas ist halb leer und nicht halb voll. Und so neigen wir vielleicht eher dazu, dann auch als Christen uns zu verdammen, wenn wir zurückschauen und immer wieder über unsere Sünden und unsere Versagen sprechen. Unser Herz kann uns da ja auch manchmal in die Irre führen und auf eine falsche Fährte bringen. Dass auf einmal ein hoffnungsvolles Evangelium zu einer verdammenden Botschaft wird. Und das darf nicht passieren. Wie gut ist es, dass wir Gott haben, dass wir seine Wahrheit haben und nicht die Einschätzung von uns oder von anderen Menschen, dass wir seine Vergebung, seine Zusagen und seine Wahrnehmung haben. Das kann uns korrigieren, das kann uns zurechtbringen. Ich möchte uns einen Vers einleiten zu dieser Predigt auch. Ich werde darüber nicht predigen, aber gerade zu diesem Anliegen, dass Gott unsere Herzen zurechtrückt und unsere Gedanken auch korrigiert. Wir haben manchmal Gedanken, die sind gar nicht Gott gewollt. Und so lese ich aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 19. Hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen, dass wenn das Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott. Es kann sein, dass hier jemand ist und dich verurteilt dein Herz. Da gibt es einen Ausweg. Wenn Sünde im Leben eines Menschen ist, da gibt es das Kreuz und es gibt Vergebung. Aber wenn keine Sünde im Spiel ist, aber dennoch die Gedanken, wie die Bibel sagt, sich gegenseitig verklagen, dann kann unser Herz bei Gott zur Ruhe kommen. Kennen wir solche Momente, wo wir sagen, Herr Jesus, ich weiß gar nicht, was ich beten soll, ich will nur, dass mein Herz bei dir zur Ruhe kommt. Es ist gut, manchmal so einfache Sätze zu beten und zu erleben, dass das passiert. Dass Gott uns gnädig ist und unsere Gedanken wieder ordnet. Häufig ist es so, wenn wir erstmal eine Baustelle entdecken in unserem Leben oder in unserer Seele, da kommen ganz schnell viele dazu. Also ich ertappe mich oft dabei und am Ende ändert sich gar nichts, aber ich bleibe mutlos zurück. Und da bete ich schon oft, dass Gott mir erst eine Sache nach der anderen zeigt und dass er meine Gedanken ordnet. Das möchte ich jetzt auch beten vor der Predigt. Ich bitte, dass wir uns dazu erheben können. Ja, unser Vater im Himmel, ich lobe dich als den Schöpfer, als den Erschaffer Himmels und der Erde und noch weit mehr, was wir Menschen auch gar nicht entdeckt haben. Danke, dass du uns Menschen in deinem Ebenbild geschaffen hast. Und danke, dass du willst, dass wir leben. Danke für diese gute Botschaft. Und ich bete, dass es uns, deinen Kindern, gelingt, durch deine Gnade doch immer wieder auf dich zu schauen und dass es dem Feind nicht gelingt, unseren Blick auf unsere Versagen zu lenken, um daran kaputt zu gehen. Ich bete, dass du unsere Herzen stärkst und ermutigst und wo Sünde im Spiel ist, dass du Gnade schenkst, dass Buße und Vergebung Einkehr hält und tiefer Friede. Wir bitten auch um deine Gnade für diese Botschaft. Amen.
Amen.
Über das Jahresmotto, was ja schon eingangs gelesen wurde, möchte ich auch die Predigt halten. Je nach Übersetzung heißt es, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist, denke ich, so die geläufigste. Ich glaube, das ist die Luther-Übersetzung. Und das soll auch, dieser Text in seinem Zusammenhang soll auch die Predigtgrundlage bilden. Paulus wird vorgeworfen, kein rechter Apostel zu sein. Und schon gestern in der Predigt war das ja so ein bisschen der Zusammenhang von dem Text, den Eduard gelesen hat. Er behandelt das im zweiten Korintherbrief. Und immer wieder kommen kommt das durch, dass die Korinther ihm da Vorwürfe machen. Oder andere Menschen seine Autorität als Apostel anzweifeln. Und er zeigt auf und sagt, wenn es mir darum ginge, mich zu rühmen und aufzureihen, was ich alles vorzuweisen habe an Qualitäten, warum ich tatsächlich sagen kann, ich bin Apostel Christi, dann gibt es da einiges aufzuzählen. Und so ein bisschen ironisch und fast sarkastisch fängt er das an und sagt, ihr wollt ja gerne, dass ihr hört ja gerne auf Leute, die Torheit von sich geben und jetzt will ich auch ein bisschen Tor sein. Und dann zählt er alles auf, was er menschlich an Qualitäten vorzuweisen hat. Und sagt dann aber auch immer zwischendurch, aber das bringt nichts, das hilft nichts. Und so ist das der Text, der unserem Vers vorangeht. Das ist 2. Korinther Kapitel 12. Und ich lese, das ist so inmitten dieser Gedankenabfolge, wo er dann nochmal sagt, Vers 6, denn wenn ich mich rühmen will, werde ich dabei nicht töricht sein, denn ich werde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit nicht jemand höher von mir denke, als was er an mir sieht oder was er von mir hört. Auch wegen des außerordentlichen der Offenbarungen. Darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Paulus sagt, dass Gott ihn bewusst an der kurzen Leine hält, dass er ihm nicht viel Spielraum gibt. Auch wenn er sein Leiden hier als Angriff Satans versteht, sieht er immer noch Gott dahinter, der über diesem Ganzen steht und sagt, es wurde mir gegeben, damit ich mich nicht überhebe. Das heißt, er sieht auch einen Sinn dahinter. Und wir wissen ja jetzt nicht genau, es wird ja viel überlegt, was könnte dieser Pfahl im Fleisch sein oder dieser Engel Satans, der ihn schlägt. Viele meinen, dass es ein körperliches Leiden gewesen sein muss, kann sein, wobei er an vielen Stellen sehr natürlich über Krankheiten spricht und sagt zu Timotheus, dass er nicht nur Wasser, sondern auch mal einen Schluck Wein nehmen soll, damit es ihm besser geht. Also er spricht nicht immer in Bildern darüber, aber hier sagt er, das ist eine Anfechtung, es ist ein Angriff Satans und das macht mir immer wieder zu schaffen. Aber er sagt, Gott lässt das zu, das wurde mir so gegeben von Gott, damit ich auf dem Boden bleibe, damit ich mich nicht überhebe, damit nicht genau das passiert, was andere Leute machen, sich rühmen und vergleichen, wo sie ihn auch herausfordern wollten. Er sagt, da hält Gott mich einfach an der kurzen Leine. Das soll, darf nicht passieren. Was ich sehr interessant finde, ist, Paulus sagt hier, ein Mann, durch den Gott viele Wunder gewirkt hat. Er sagt, ich habe Gott dreimal gebeten, dass er das wegnimmt, dass er mich davon befreit. Aber er sagt, es ist nicht passiert. Stattdessen kommt eine unerwartete Antwort Gottes. Und was immer in unserem Leben ist, ich denke, wir dürfen alles mit Gott besprechen. Und so ein Apostel, der viel Autorität von Gott verliehen bekommt, stellt sich immer noch hin und sagt, ich bin Knecht Christi und das ist der Herr und ich bitte ihn und das, was er dann antwortet, das gilt dann auch für mich. Was für ein Vorbild für uns. Und Paulus, wie gesagt, versteht die Antwort Gottes und versteht auch, warum sie gut ist. Und erklärt das auch. Die Elberfelder Übersetzung, die ich eben gelesen habe, da ist das, ich finde das faszinierend, dieser Satzaufbau, finde ich sehr interessant. Das heißt, Gott sagt zu ihm, und jetzt beginnt direkt das Reden Gottes, und das heißt, meine Gnade genügt dir. Das finde ich sehr bemerkenswert. Gott antwortet und lenkt den Blick dieses seines leidenden und bittenden Dieners zuallererst auf seine Gnade. So beginnt der Satz. Meine Gnade, nicht deine Krankheit oder deine Anfechtung, sagt meine Gnade. Ja, die Gnade Gottes, die kannte Paulus. Und wie viel hatte er über sie gepredigt und geschrieben, nicht wahr? Wenn man mal guckt in so einer Konkordanz, das Wort Gnade, das füllt wahrscheinlich die meisten Seiten, weil es so oft vorkommt und in den Paulusbriefen so häufig erwähnt wird auch. Durch Gnade seid ihr errettet und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, damit sich nicht jemand rühme, schreibt er an die Epheser. Durch die Gnade Gottes wird der zum Tod geweihte Sünder auf einmal gerecht gesprochen. Ich möchte uns diesen Vers auch lesen. Vielleicht sind auch Menschen hier, die Jesus nicht kennen. Und das ist die beste Botschaft, die du jemals gesagt bekommen wirst, was ich dir jetzt lese. Vielleicht kennst du das, aber es gibt keine bessere Botschaft für jemand, der den Tod verdient hat. Es heißt hier, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Das heißt, am Maßstab Gottes scheitern alle, weil wir alle gesündigt haben. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden aber umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Das ist Gnade. Über die hat Paulus geschrieben, über die hat er gepredigt. Gnade Gottes macht das möglich, dass jemand, der den Tod verdient hat, leben darf, ewig leben darf, über den Tod hinaus. Wo haben wir so etwas gehört? Was ist eigentlich Gnade? Weil das ist ein Wort, was viel verwendet wird. Und sicherlich haben wir ein gutes Bild, wenn wir sagen, es ist etwas sehr Unverdientes. Gnade kann man sich nicht verdienen. Wenn einer, der zum Tod verurteilt ist, leben darf, dann nur, weil man ihn begnadigt. Er kann sich das nicht freikaufen. Es ist ein unverdientes Geschenk Gottes. Gnade Gottes ist immer unverdient und großzügig. Ich würde auch weitergehen aus dem, was die Bibel uns berichtet. Heißt es eigentlich, können wir sagen, die Gnade Gottes ist eine Person. Und das wird so eng zusammengebracht mit Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Es heißt, die heilsame Gnade Gottes ist erschienen allen Menschen. Jesus Christus hat uns den Vater sichtbar gemacht. Er ist erschienen. Es heißt in Johannes, und da schreibt Johannes mit so überragenden Worten, beschreibt er Jesus. Und er sagt, in Kapitel 1, ab Vers 14, sagt er, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Er spricht hier über Jesus Christus. Wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und Vers 16, denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Jesus Christus ist die Herrlichkeit Gottes, voll mit Gnade und Wahrheit. Und das heißt, aus ihm haben wir diese unzählige Gnade genommen. Und Menschen, die die Vergebung Gottes angenommen haben, die mit ihm wiedergeboren sind zu einer lebendigen Hoffnung, die wissen, was das heißt, Gnade um Gnade zu nehmen, immer wieder beschenkt zu werden mit dem Segen Gottes. Paulus sagt schon in seinem ersten Brief an die Korinther, sagt er, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Ich war früher Verfolger der Gemeinde, aber das, was jetzt ist, das bin ich nur durch Gottes Gnade. Soll heißen, das ist ein Geschenk Gottes. Das ist nicht verdient, das ist nicht erlernt, das ist nicht umtrainiert, sondern das ist Gnade Gottes. Wer sind wir? Wer bist du? Womit wollen wir uns rühmen? Es gibt ja manchmal so Runden, wo man auftrumpft, was ich letztens erlebt habe und hör bloß auf und ich erst mal und so. Womit wollen wir uns rühmen? Womit wollen wir prahlen? Worin machen wir unseren Wert? Wovon machen wir unseren Wert als Menschen abhängig? Und ich will hier ganz deutlich betonen, die Bibel lehrt und sagt, dass der Mensch sehr, sehr wertvoll ist. Ich will damit nicht sagen, wir sind nichts wert. Nein, wir sind sehr viel wert. Der ganze Reichtum dieser Welt reicht ja noch nicht mal aus, um eine Seele des Menschen zu erkaufen, sagt Jesus. Wir sind sehr, sehr wertvoll. Aber warum sind wir das und worin machen wir das fest? Es sind definitiv nicht unsere Leistungen. Es ist definitiv nicht unser herausragender Eifer. Auch und nicht unsere selbstlose Hingabe im Dienst. Das macht uns kein Stück wertvoller oder weniger wertvoll. Nur in dem, was Gott uns gibt, in seiner Gnade, in Gott selbst, weil er der Schöpfer ist, hat der Mensch seinen unendlichen Wert. Weil der Erschaffer Gott selbst ist. Alles Gnade, alles geschenkt von Gott. Ich denke, Christen haben damit keine Mühe zu sagen, alles, was ich bin, ist mir geschenkt worden. Ich glaube, wir sollten das öfter erwähnen. Wir sollten das öfter sagen. Sonst laufen auch gerettete Menschen Gefahr, sich selbst auf die Schulter zu klopfen oder Menschen zu verehren. Das sollten wir nicht tun. Wenn wir das Leben eines Menschen anschauen und sehen, dass durch ihn viel Segen geflossen ist, dann lass uns doch nicht beim Menschen hängen bleiben, sondern gucken, wer das durch ihn gewirkt hat. Und das ist Gott in seiner Gnade. Es ist alles unverdient. Es ist seine Gnade. Und das kriegt Paulus zu hören, sagt Paulus, meine Gnade, reicht uns das? Reicht uns das, wenn wir zurückschauen oder nach vorn schauen, wenn wir Bilanz ziehen? Wollen wir lernen, über die Taten und die Gnadengeschenke Gottes zu reden, zu staunen, anstatt über menschliche Errungenschaften, die wir irgendwie uns oder anderen Menschen zuschreiben? Wir sollen nicht, ich meine damit nicht, dass wir es verlernen sollen, einander Dankeschön zu sagen. Das ist gut, wenn wir das tun. Aber wollen wir verstehen und einordnen, woher das Gute kommt? Gott sagt zu Paulus, meine Gnade genügt dir. Was braucht ein Mensch, um zufrieden und genügsam zu sein, könnten wir uns fragen. Ja, was braucht ein Mensch? Weihnachten ist kurz, liegt hinter uns. Die vielen Geschenke sind ausgepackt. Wenn wir erwartet haben, dass die unsere Bedürfnisse stillen, sind wir vielleicht jetzt schon sogar enttäuscht worden. Aber was braucht ein Mensch, um genügsam und zufrieden zu sein? Derselbe Paulus schreibt an den Timotheus im ersten Brief, im letzten Kapitel, Vers 6, sagt er, die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber, oder die Frömmigkeit, sagt andere Übersetzung, ist ein großer Gewinn, denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht, sodass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Und dann folgt eine Warnung davor, reich werden zu wollen, immer mehr haben zu wollen. Es braucht nicht viel, um genügsam zu sein. Es braucht wirklich nicht viel. Aber Frömmigkeit braucht es auf jeden Fall. Sonst werden wir wahrscheinlich nie genügsam werden. Im Philipperbrief spricht Paulus auch, merken wir es, jemand, der hat das gelernt. Er sagt, Genügsamkeit kann man lernen. Das fällt uns nicht vom Himmel oder wird uns nicht zu Weihnachten geschenkt, sondern das kann man lernen. Philipper 4, Vers 11, die zweite Hälfte. Da sagt er, denn ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, weiß ich. In jedes und in alles bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern. Sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Oder Luther sagt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Paulus hat Frieden, mit den sich wechselnden Umständen des Lebens schließen können. Er sagt, ich kann das alles. Ich kann beides. Kann niedrig sein, kann hoch sein. In dem Wissen, dass der gute Gott über diesem allen steht, hat er damit Frieden geschlossen. Er muss nicht schimpfen mit den Situationen, mit den bösen Menschen, die ihm so viel Leid angetan haben. Oder mit der Regierung, die gerade das Geld irgendwo verpulvert hat. Er sagt, ich kann alles durch den, der mich mächtig macht, durch Christus. Er kann sich in allen Lebenslagen zurechtfinden und sogar noch dabei glücklich sein. Was für eine Gnade, was für ein Geschenk. Die Sorge für das Leben und die tägliche Versorgung muss hinter die Tatsache treten, dass Gott es letztendlich ist, der uns versorgt. Wo Paulus dann zu den Korinthern auch wieder im gleichen Brief darüber schreibt, dass sie eine Spende sammeln wollen für Bedürftige. Ich meine, es ist für die Gemeinde in Jerusalem. Da sagt er in Kapitel 9, Vers 8, Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben. Merken wir, er spricht von Gnade, aber eigentlich geht es um Spenden, um Geld. Er sagt, Gott kann euch jede Gnade überreichlich geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. In dem Wissen, dass alles letztendlich von Gott kommt, dass Gott gibt, können wir mit allen Umständen als errettete Menschen, als Menschen der Hoffnung, als Menschen der Gnade zurechtkommen. Das fällt uns vielleicht nicht einfach, das jetzt zu bejahen, weil wir es gerade sehr gut haben. Aber wohlgemerkt, es heißt im Petrusbrief noch, wenn jemand für Christus leidet, für seinen Glauben an Gott, ohne dabei ein schlechter Mensch zu sein, weil er sich etwas hat zu Schulden kommen lassen, dann heißt es, auch das ist Gnade bei Gott. Alles, was uns vom Herrn gegeben wird, können wir als Gnade empfangen und können darin genügsam sein. Was für eine herrliche Botschaft. Welches sind Hindernisse, um zufrieden und genügsam zu sein, liebe Geschwister? Man hört oft, bei der und der Familie, da wird noch gesungen. Und bei uns? Oder die müssen sich keine Gedanken machen über ihre Versorgung im Alter. Die haben genug Kinder, die sie lieben und für sie sorgen. Aber bei mir? Wer wird für mich sorgen? Die oder der hat eine gute Spur im Leben hinterlassen. So ein guter Nachruf gab es auf Beerdigung. Was wird man eines Tages über mich sagen? Die und die, die dienen dem Herrn irgendwo und mit voller Hingabe. Und was ist mit mir? Ich kriege meinen Mund nicht auf. Warum ist das Leid scheinbar so ungleich verteilt? Wir sprachen letztens noch im Freundeskreis darüber. Man hat manchmal den Eindruck, als ob es für das Leid nur ein paar wenige Adressen gibt. Ist sicherlich eine Fehlwahrnehmung. Jeder hat sein Leid. Aber das sind Fragen, die beschäftigen uns manchmal. Kann es sein, dass immer dann, wenn nicht seine Gnade, sondern eigenes Versagen, die Leistung anderer Menschen oder die schwierigen Umstände, die Schicksalsschläge, wenn das alles in unser Blickfeld rückt, dass dann Unzufriedenheit und Selbstverdammung entsteht? Ich denke schon. Wenn der Fokus nicht mehr die Gnade Gottes ist, sondern alles andere, es kann noch mehr sein zu dem, was ich aufzählte, dann fangen wir an, unzufrieden zu sein, eifersüchtig, neidisch, was auch immer. Wir meinen ja manchmal, dass das hilft, dass wir sagen, guck den und den, dem geht's noch schlechter als dir. Aber wohin soll der gucken, dem es noch schlechter geht? Der Blick muss auf die Gnade Gottes gerichtet werden, sonst werden wir nicht genügsam werden können. Sonst werden wir die Kraft Christi auch übersehen in unserem Leben. Ja, wir sollen aufeinander Acht haben. Wir sollen einander zu Liebe und zu guten Werken anreizen, sagt die Bibel. Und ja, wir sollen auch auf unseren Wandel achten, ob wir heilig sind vor dem Herrn. Aber nicht, um daran kaputt zu gehen. Der Teufel verdient nicht unsere Aufmerksamkeit. Die Sünde verdient nicht unsere Aufmerksamkeit so, dass wir dran hängen bleiben. Wir müssen über Licht sprechen. Wir müssen über Gott nachdenken. Es gibt Grund, traurig zu sein, natürlich, wenn Sünde im Leben ist. Aber die Bibel sagt, Paulus schreibt an die Korinther, sagt, ich habe euch betrübt mit dem, was ich geschrieben habe. Aber er sagt, das tut mir nicht leid, weil eine göttliche Betrübtheit, die für kurz ist, die schafft aber Buße und danach ist Freude dran. Da Danach ist Freude im Herrn. Wenn Buße und Vergebung da ist, dann darf es nicht passieren, dass wir uns für Sünden verdammen, die Jesus schon lange vergeben hat. Er sagt, derselbe Paulus schreibt an die Römer und sagt, wer will verdammen? Christus ist es doch, der Recht spricht. Wollen wir uns hinstellen, als wären wir gerechter als Christus und uns oder vielleicht sogar andere verdammen? Meistens machen wir das ja mit uns selbst. Nein, die Traurigkeit Gottes, die hat nicht Verdammnis und Tod zum Ziel und Verzweiflung. Die Traurigkeit Gottes möchte, dass Sünde aufgedeckt, bereinigt wird und dass wieder Freude im Herrn ist. Das Heil, das wirkt unser Heiland. Die Sündenerkenntnis soll uns nicht zu Verdammnis führen. Jesus war der Einzige, der verurteilen könnte. Und er sagt zu dieser Ehebrecherin, ich werde dich nicht verurteilen. Und er wirft nicht den Stein. Er sagt, geh hin und sündige nicht mehr. Zerstören, stehlen, kaputt machen, in Verzweiflung bringen, in die Sackgasse führen, das sind die Dinge, die der Teufel gut kann und die er macht, aber die macht Gott nicht. Über Jesus heißt es, dass er gekommen ist, die Kranken, für die Kranken, für die Armen, für die, die seine Hilfe nötig haben, die es erkannt haben, dass sie sie nötig haben. Er hilft, er rettet, er erbaut, er bewahrt. Ja, er schlägt auch. Es heißt hier, dass er auch den Sohn schlägt, der himmlische Vater. Warum? Damit er gezüchtigt und erzogen wird, damit er so wie den Paulus, damit er sich nicht rühmt und überhebt, sondern dass er auf Gottes Gnade setzt und nicht auf eigene Leistung. In der bewahrenden und wiederherstellenden Gnade Gottes gibt es keinen Platz für Verdammnis. Und wir sollten diese Handlung, die der Teufel macht, nämlich die Heiligen Gottes zu verklagen, die sollten wir nicht übernehmen und unterstützen. Wenn Christus gerecht spricht, dann hat kein Geschöpf das Recht zu verdammen. Auch nicht wir uns selbst. Liebe Geschwister, lassen wir es doch nicht zu, dass es dem Teufel gelingt, uns so zu verdrehen den Kopf, dass wir dieser Lüge glauben, dass es für unsere Sünde, die irgendwann war, vielleicht sogar gestern oder vor vielen, vielen Jahren, dass es dafür keine Vergebung gäbe. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Das, was Gott vergeben hat, ist vergeben. Lernen wir, zufrieden zu sein mit dem, was Gott für uns gedacht hat. Auch mit dem Maß zufrieden zu sein, welches Gott uns zugedacht hat. Es heißt sogar, es gibt ein Maß des Glaubens, dass jemand ein besonderes Maß des Glaubens zugeteilt hat. Und wir schauen solche Leute an und sagen, das sind Glaubenshelden und ich. Und schon wieder sind wir dabei, uns zu verdammen. Das ist nicht das, wofür Gott uns Vorbilder gegeben hat. Sie müssen alle auf die Gnade Gottes hinweisen. Und sie dürfen uns nicht zerstören. Machen wir uns doch nicht selber das Leben als Gläubige so schwer, dass wir uns verdammen zur Tatenlosigkeit. Richten wir unseren Blick auf seine Gnade. Wir sind hier gar nicht diejenigen, um die es so vorrangig geht. Es ist der Herr, der seine Gnade in dein Leben schenkt. Und sie genügt auch uns. Besprechen wir das mit Jesus. Ich weiß, dass hier ein Spannungsfeld ist. Wir wollen wachsen. Und jetzt hören wir, sei genügsam. Wir wollen stark werden im Herrn. Und dann heißt es aber, ich rühme mich meiner Schwachheit. Das ist ein gewisses Spannungsfeld. Aber besprechen wir das doch mit Jesus, dass wir ihn fragen, Jesus, wo möchtest du, dass ich mich verändern soll? Welches sind ganz konkrete Schritte? Welches sind Werke, die du vorbereitet hast? Wir können uns durch die Not in dieser Welt auch kaputt machen. Überall gehen Leute verloren. Überall ist Leid. Und auf einmal gehen wir dran kaputt. Und das muss nicht sein. Es gibt einen, der das trägt, und das ist der Herr selbst. Wir müssen das nicht. Besprechen wir das mit Jesus, dass er uns zeigen kann, wo Veränderung dran ist, wo Wachstum dran ist, aber wo es auch heißen kann, mein Herz darf an dieser Stelle zur Ruhe kommen und ich darf ruhen in den Armen meines guten Hirten. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, heißt es hier. Ich werde dazu nicht mehr viel sagen, das kurz machen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und sicherlich ist hier nicht Sünde gemeint. Wenn die Bibel über Sünde spricht, dann ist es etwas, womit Gott nichts zu tun hat. Und sicherlich bedeutet auch nicht das Passivität. Wir werden ja aufgefordert, stark zu sein. Aber wir kennen Erfahrungen, wo wir an unsere Grenzen kommen. Wir sprechen immer wieder über Not, körperliche Not, dass Menschen krank sind, dass Anfechtung da ist, dass die Not größer ist als unsere Möglichkeiten. Jesus selbst sagt, der Geist ist willig, das Fleisch aber ist schwach, das kennen wir doch. Und hier kommen so diese Gegensätze zusammen, die Kraft Gottes und unsere Schwachheit. Und wir würden sagen als Menschen, das passt nicht, das passt einfach nicht zusammen. Und Gott sagt doch, hier kommen diese Gegensätze zusammen. Paulus beschreibt das auch und ich nenne uns nur die Bibelstelle, die können wir vielleicht mal bei Gelegenheit lesen. Überhaupt, der 2. Korintherbrief behandelt dieses Thema eigentlich durchlaufend. Kapitel 4, wo er sagt, diese Herrlichkeit Christi, Jesus Christus in uns, das ist wie ein Schatz in irdenen Gefäßen. Etwas ganz Zerbrechliches. Und das sind wir. Der Schatz Gottes Herrlichkeit in uns. Große Gegensätze. Aber er sagt, das ist kein Versehen. Das hat Gott extra so gemacht, damit die Kraft von Gott sei und nicht von uns Menschen. Wir Menschen werden immer Gefahr laufen, uns selbst zu wichtig zu nehmen. Uns hinzustellen und zu sagen, schau mal, was in meinem Leben alles passiert ist. Aber das ist gar nicht die Sache. Die Herrlichkeit ist in irdenen Gefäßen. Liebe Hausfrauen, haben wir das schon mal erlebt, dass die Vase schöner aussah als die Blume? Aus der Blumenstrauß? Wenn ja, das ist Zeit für einen neuen Blumenstrauß. Aber die Vase muss doch den Blumenstrauß zum Vorschein bringen. Nicht andersherum. Wir sind nur dieses zerbrechliche irdene Gefäß. Und die Herrlichkeit Christi, die Gnade Gottes, die wohnt in uns. Und die soll zum Vorschein kommen. Daher ist auch alles Rühmen so dumm und so daneben. Ich weiß, dass ich selbst da Gefahr laufe, immer wieder reinzugeraten. Aber es ist doch gut, wenn die Bibel uns da wieder abholt. Das, was uns im Dienst für Gott manchmal so hinderlich vorkommt, sind in Wirklichkeit Chancen und Gelegenheiten, in denen Gottes Kraft und seine Herrlichkeit sichtbar werden soll. Ich möchte mit einem Beispiel das so verdeutlichen. Meine Mutter fährt ja viel Fahrrad, das wissen ja die meisten. Ich glaube, das ist in ganz Detmold schon bekannt. Und sie hat ein Elektrofahrrad. Das ist ein gutes Ding. Damit kommt sie sogar bis uns nach Hause, auf den Berg. Wenn sie ganz normal gerade Strecke fährt, dann merkt man keinen großen Unterschied, Elektrofahrrad oder nicht. Aber wenn der Berg kommt, dann kommt der Hilfsmotor erstmal so recht zum Einsatz. Die Berge unseres Lebens, liebe Geschwister, unsere Schwachheiten, sie sollen uns nicht zum Verzweifeln bringen. Sie sollen doch nur Gottes Kraft groß und sichtbar machen. Das sind Gelegenheiten. Und ein Paulus, mir scheint, der hat diese Lektion sowas von verstanden. Also besser kann man das gar nicht verstehen. Er sagt, sehr gerne will ich mich nun vielmehr meine Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, das, was wir nicht wollen, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgung, an Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Gott segne uns dabei. Amen. Ich bitte, dass wir zum gemeinsamen Gebet noch aufstehen. Herr Jesus, hab Dank, dass wir in die Zukunft gehen dürfen, wissend, dass du uns vorangehst. Du kennst alle Tage, die noch werden sollen. Du weißt auch die Dinge, die waren. Danke, dass du Vergebung hast für alle Sünden dieser Welt. Danke, dass du auch unsere Zukunft kennend bereit warst, uns zu deinen Kindern zu machen. Du wusstest von unserem Versagen auch, von dem wir es noch nicht mal wissen. Wir danken, Herr, dass deine Gnade so unendlich und unerschöpflich ist und dass wir Zugang haben darin, dazu, durch Jesus Christus, durch dich selbst, weil du dich geopfert hast für uns. Wir danken für diese deine Wahrheit. Wir möchten uns dir anbefehlen, unsere Lieben, unsere Familien, und wissend, dass deine gute Hand die gnädige Hand Gottes, wie dein Wort oft sagt, über uns ist. Danke, dass du uns Menschen wohlgesonnen bist, dass du, Jesus, nicht gekommen bist, zu zerstören, zu töten, zu stehlen. Du bist gekommen, zu retten, zu heilen, in Freiheit zu setzen. Und du sagst, du weißt, die Deinen zu bewahren, bis auf den Tag deiner Erscheinung. Was macht uns das Mut, auf deine Gnade zu vertrauen und auch mutig uns verändern zu lassen von dir? Herr Jesus, pack du Dinge in unserem Leben an, eins nach dem anderen, und mach uns die ähnlicher und bewahre uns davor, dass wir bei unseren Versagen oder bei der Macht der Finsternis oder bei sonstigen Dingen hängen bleiben. Lenke unseren Blick doch immer wieder auf deine Gnade, weil sie auch für uns genug ist. Denn deine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Wir beten dich an. Amen.